Also mach dich auf. Wenn du ein Ziel hast, wenn du einen Vorsatz dir genommen hast, den du verfolgen möchtest, dann bleib dran. Denn Gott segnet dieses Dranbleiben. Wir haben diese Zusage, schau nicht zurück, sondern schau nicht nach vorne. Und zwar steht es in Philipper 3, Vers 14. Das ist mein erster einleitender Bibeltext heute. Ich lese mal die Verse, Philipper 3, die Verse 13 und 14. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich euch, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Also ich lasse das, was mich zurückgehalten hat am Arbeiten meines Ziels, meines Vorsatzes, das lasse ich hinter mir. Ich lasse mich nicht mehr bremsen von negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Gedanken, die mir nicht hilfreich waren, von Enttäuschung, sondern ich schaue nach vorne und gehe den Weg zu auf Gott. Vers 14, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Ich glaube immer dann, wenn wir neue Wege beschreiten, wenn wir versuchen, unsere Komfortzone, wie man so schön sagt, zu verlassen, dann bieten wir auch Gott eine gute Chance, uns zu begegnen. Einfach deshalb, weil wir aus dem Gewohnten heraustreten und ganz anders wieder wahrnehmen. Deswegen die Einladung an dich, Dinge anders zu machen. Wenn du das möchtest. Wenn du sagst, ich bin zufrieden, mein Leben so ist super. Es gibt nichts, was ich besser machen kann. Dann würde ich gerne mit dir sprechen. Da komm später gern zu mir, denn dann verrat mir dein Geheimnis. Ich möchte euch heute einladen, mit mir noch eine kleine Reise zu bestreiten, die sich um Fragen dreht. Und zwar möchte ich dich einladen, dass du heute oder in der kommenden Zeit Fragen für dich dir überlegst, die dich dieses Jahr begleiten sollen. Und zwar sollen diese Fragen dir helfen, dich auf diesem Weg zu halten. Dass du die von dir getroffene Entscheidung, egal in welchem Lebensbereich, weiterverfolgst. Dass diese Fragen dich wieder zurückholen, wenn du vom Weg abkommst. Ich habe mich in Bezug auf einer vorherigen Predigt mal tiefer mit dem Thema Fragen beschäftigt. Und es gibt ein Buch, das heißt Jesus is the Question. Und der Autor, ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber der Autor hat die Fragestellungen von Jesus ausgewertet. Er hat zum Beispiel gezählt, wie viele Fragen wurden Jesus gestellt, wie viele Fragen hat er gestellt und vor allem hochspannend, wie viele Fragen hat Jesus überhaupt beantwortet. Es ist so, Jesus fragt 307 Fragen insgesamt in der Bibel und 183 Fragen werden ihm gestellt. Und von diesen ganzen Fragen, von diesen 183, beantwortet er ganze 3 direkt. Ganz schön unfair, oder? Da kommen die Menschen zu Jesus, wollen was wissen und nur in 3 Fällen gibt es eine direkte Antwort. Aber vielleicht ist genau das Nicht-Antworten auf diese gestellten Fragen in Wahrheit die Antwort. Denn Fragen haben die Kraft, für jeden von uns die gleiche Frage zu sein, aber eine andere Bedeutung zu haben. So wird eine unbeantwortete Frage, und ich hasse das zum Beispiel bei Filmen, wenn ein so ein offenes Ende bleibt, so wie geht diese Geschichte jetzt aus? Mag ich überhaupt nicht. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann eben länger nachgedacht habe über diesen Film. Und dass eben dadurch, dass es gerade wenn es vielleicht mal dramatischere Filme sind oder Filme mit Tiefgang, wo man auch sagen kann, dass es dann halbwegs sinnvoll ist, geschaut zu haben, dass ich darüber nachgedacht habe und nachdenken konnte, was für eine Botschaft steckt denn jetzt für mich drin. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum unbeantwortete Fragen für uns kraftvoll sein können. Weil eben jeder die Chance hat, seine eigene Antwort darauf zu finden. In Jesu Fall glaube ich, dass er oft auf Fragen nicht geantwortet hat, weil er zum Beispiel Fallen vermeiden wollte, weil der Fragesteller eine nicht gute Absicht hatte. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass es Menschen gibt, die stellen dir zwar eine Frage und wollen vermeintlich etwas wissen, du merkst aber schon an der Art und Weise, wie die Frage formuliert ist, dass die Frage in eine blöde Richtung führt. Die ist nicht zielführend, diese Frage. Das heißt, eine öffentliche Diskreditierung zu vermeiden, war für Jesus oft eine gute Strategie. Denn er wäre sicherlich dann in Sackgassen gekommen, wo es andere leicht gehabt hätten, dann eben auf ihn negativ einzuwirken. Ein zweiter Grund, warum Fragen offen bleiben, ist die Überprüfung des Herzens. Jesus überprüft ihn, weil er die Frage offen lässt und eine Stille eintreten lässt, welche Absicht der Fragesteller verfolgt. Und mit einer cleveren Gegenfrage werden die Motive oft aufgedeckt. Und der letzte Grund sind individuelle Bedürfnisse. So sind wir alle hier versammelt, haben alle ein Ziel, teilen alle den gleichen Glauben und verstehen doch Dinge unterschiedlich. Nicht jeder von uns steht am gleichen Punkt im Leben, auch im Glaubensleben. Jeder braucht andere Impulse. Und wisst ihr, ich habe die Erfahrung gemacht bei mir, dass es gute und schlechte Fragen gibt. Es gibt Fragen, die sind schon per se so ungünstig von mir formuliert, dass eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar keine gute Antwort herauskommen kann. Ich habe zum Beispiel ein länger andauerndes Problem mit meinen Stimmbändern. Ich neige dazu, sehr schnell heiser zu sein. Und im Übrigen, ich kenne den Lukas, euren Pastor, kenne ich vom Musikmachen. Also der Lukas kommt ab und zu nach Nürnberg und hilft uns an der Gitarre aus, wenn wir so Worship-Gottesdienste veranstalten. Da habe ich den Lukas kennengelernt. Und ich singe gerne und eigentlich auch schon lange, seit meiner Kindheit. Aber meine Stimmbänder haben mir die letzten Jahre immer wieder zu schaffen gemacht. Und gerade, was interessant war, als ich diese Entscheidung für mich traf, wieder mich in Gottesdienst zu stellen und zu predigen, gerade dann lustigerweise, oder was heißt lustig, gerade dann sind diese Entzündungen, dieses Räuspern, diese unklare Stimme wieder häufiger aufgetreten. Also immer dann, wenn ich es am wenigsten brauchen kann, kommt dieses Problem. Und so habe ich mich lange mit der Frage gequält, warum bin ich eigentlich immer krank? Warum trage ich dieses Problem mit mir? Und erst als ich die Frage geändert habe, erst als ich nicht mehr nach diesem Grund, nach der Ursache gesucht habe, habe ich angefangen, bessere Antworten zu bekommen. Zum Beispiel habe ich die Frage geändert, was kann ich denn tun, um dieser Situation vorzubeugen? Zu welchem Arzt kann ich noch gehen? Welche Meinung kann ich mir einholen? So habe ich zum Beispiel mal den Arzt gewechselt. Der HNO-Arzt wollte mich nämlich operieren. Der wollte mir die Nasenscheidewand begradigen, weil er der Meinung ist, ich atme nachts zu viel mit dem Mund, zu wenig durch die Nase und deswegen sind meine Stimmbänder anfällig für Entzündungen. Auf eine OP hatte ich jetzt aber keine große Lust, ehrlich gesagt. Zumal ich drei kleine Mädels habe und da auszufallen, auch wenn es nur wenige Tage und Wochen sind, nee, wollte ich überhaupt nicht. Also hat die Frage, was kann ich tun, um die Situation zu verändern, hat mich einfach mal frei denken lassen. Also nicht die Suche nach dem Warum, was ist der Grund, dass ich jetzt immer dieses Problem habe, sondern diese öffnende Frage. So, was kann ich jetzt machen? Und so habe ich den Arzt gewechselt, bin zu einer Ärztin, gut, das Geschlecht spielt in dem Fall keine Rolle, aber diese Ärztin hat mir andere Impulse mitgegeben. Diese Ärztin hat zum Beispiel mir auf die Idee gebracht, dass vielleicht auch meine Sprache und die Art und Weise, wie ich atme im Alltag, eine Ursache dafür sein könnte. Und dass ich quasi mit mehr Stimmbildung, sozusagen, die ich ja schon von früher auch kenne, dem Ganzen besser entgegenwirken kann. Und so habe ich zumindest bis jetzt die OP vermieden und, naja, ihr hört's, das Sprechen klappt auch. Ich möchte euch mit euch weiter in die Bibel schauen, und zwar in Matthäus 7, die Verse 7 und 8. Und in meiner Bibel ist das überschrieben, dieser Bereich, mit die goldene Regel. Es geht ja heute um Vorsätze und letztendlich auch um das Stellen richtiger Fragen und wie Fragen auch uns auf dem richtigen Weg halten können. Verse 7 und 8 in Matthäus 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer sucht, der findet. Wir werden also aufgefordert, durch diesen Text aktiv zu werden. Gott fordert uns heraus, ihn zu suchen. Nicht zu warten, bis er anklopft und wir nur die Tür aufmachen müssen. Sondern wir sollen, für mich ist es eine Aufforderung, dorthin zu gehen, die Dinge zu tun, die für uns vielleicht jetzt noch unbequem sind. Damit Gott die Chance hat, an uns zu wirken. Wir sollen ihn suchen. Und es ist eine Einstellung, ein Suchender zu sein. Es ist eine eigene Art zu denken, den Tag zu bestreiten, wenn du nach Jesus suchst. Denn dann gehst du durch die Welt und bist offen für Momente, für Menschen, für Gespräche, die es dann Jesus leichter machen, zu wirken. Ich erkläre euch das an einer Situation mit meinen Kindern. Wir haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr damit begonnen, einen Familienkreis abzuhalten, so nennen wir das. Und am Anfang haben wir es täglich versucht, und wir sind mal realistisch, es klappt so 2-3 Mal die Woche, aber immerhin. Und in diesem Familienkreis setzen wir uns am Abend zusammen und stellen uns verschiedene Fragen. Zum Beispiel stellen wir uns die Fragen, was hast du heute Gutes erlebt? Was hat dir an dem Tag heute gefallen? Genauso auch das Schlechte. Was hat dir heute nicht gefallen? Und ich stelle meinen Kindern zum Beispiel auch schon mittlerweile etwas schwierigere Fragen, zum Beispiel, wer hat dir heute etwas Gutes getan? Oder hast du heute jemandem etwas Gutes getan? Und am Anfang konnten sie keine Antworten auf diese Fragen finden, weil sie in ihrem Alltag, weil sie in dem Tag, den sie bestritten haben, nicht nach dieser Frage gesucht haben. Jetzt, wo sie aber wissen, dass diese Frage potenziell an sie gestellt werden kann, speichern sie solche Situationen ab. Da kommt zum Beispiel die Antwort von meiner großen Tochter, ja, die Finja, ihre Freundin im Kindergarten, hat ihr dieses oder jenes Gute getan, hat mit ihr gespielt, hat sie angeschützt von der Schaukel. Dass sie auf diese Antwort kommt, dass sie diese Antwort findet, hat ursächlich genau diese Frage. Das heißt, wenn wir uns gute Fragen stellen, wenn wir uns gute Fragen stellen, die uns weiterbringen, dann fangen wir an, in unserem Alltag, in unserem Leben, auch nach den Antworten auf diese Fragen zu suchen. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit dem Aufstehen hast, so ein Thema, was ich hatte, bevor wir Kinder hatten, denn jetzt stellt sich die Frage nicht mehr, wann wir aufstehen. Aber als wir noch keine Kinder hatten, da war das Aufstehen für mich immer eine Herausforderung. Und mein größter Feind am Morgen war der Wecker. Vielleicht kennst du das auch. Und die Frage, warum ist die Nacht vorbei? Warum jetzt schon wieder? Warum? Ich bin immer noch so müde. Naja, die führt zu keinem guten Ergebnis. Wenn ich mich aber frage, was kann ich heute tun, um diesen Tag besonders zu machen? Was kann ich heute tun, um diesen Tag zu einem Geschenk zu machen? Dann gehe ich doch ganz anders schon los. Und ich kann mich auch fragen, was werde ich heute anders machen, um vielleicht morgen nicht mehr so müde zu sein? Bringt mich auch, ihr merkt schon, bringt mich in eine ganz andere Ecke, in eine ganz andere Richtung von Gedanken. In Römer 12, Vers 2 heißt es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern verändert euch. Wir haben eine klare Aufforderung. Und ein positives Beispiel einer Person, die ihr schon ein bisschen kennt und vielleicht noch besser kennenlernen werdet, ist meine Schwester. Eine der größten Ängste meiner Schwester war, zu predigen. Und ich habe schon oft die positive Erfahrung mit ihr gemacht, dass sie total wertvolle Gedanken in sich trägt und auch eine total bereichernde Art hat, ein Gebet zu leiten. Also habe ich zu ihr gesagt, ey, versuch's doch mal. Und seitdem hat sie jetzt einmal in Nürnberg gepredigt, sie wird es bald nochmal tun und hat sich auf diesen Weg gemacht der Veränderung. Und die Erfahrungen, die sie gemacht hat, könnt ihr sie ja selber fragen. Aber sie waren gut. Das Feedback, was sie bekommen hat, war gut. Sie ist also diesen Schritt durch ihre Angst hindurchgegangen und hat eine Erfahrung gemacht, die sie sonst vielleicht ihr ganzes Leben nicht gemacht hätte. Stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern verändert euch. In Gottes Sinne, nach seinem Vorbild. Und ein dazu passender Text steht in Epheser 4, die Verse 22 bis 24. So legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht. Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung. Und jetzt kommt es in Vers 24. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Epheser 4, 22 bis 24. Für mich eine Aufforderung, diesen alten Menschen abzulegen. Diese Version von dir 2023, die hat jetzt hier heute keinen Platz mehr. Weil heute sitzt du hier in 2024. Und vielleicht ist dieser Jahreswechsel ein Anlass für dich, einfach etwas zu verändern. Und auch wenn das Jahr schon 6 Tage alt ist. Vielleicht nimmst du es für dich einfach zum Anlass, diesen alten Menschen abzulegen. Denn wie ich schon vorhin sagte, es geht darum, unsere Einstellung zu ändern. Zu einem aktiv nach Gott suchenden Menschen zu werden, der seinen Tag so durchlebt und mit den Augen eines Suchenden durch den Tag geht. Dem Situationen auffallen, der dankbar sein kann und der ein Segen sein kann für die Welt, für diese Stadt, mit Gottes Hilfe. Und so sagte ich vorhin, dass ich euch einladen möchte, für euch Fragen zu überlegen, die euch dieses Jahr mittragen. Und ein paar mögliche Fragen, die habe ich euch auch mitgebracht. Und um es ein bisschen zu optisch zu verdeutlichen, habe ich das Ganze auch mal ausgedruckt. Die erste Frage, die für dich passen könnte. Wie gesagt, meine Einladung ist es, dass du dir nach dieser Predigt oder in der nächsten Zeit einen Moment für dich nimmst und dir überlegst für dein Leben, welche Fragen sollen mich für dieses Jahr begleiten? Und eine Frage könnte sein, oder eine Anregung für dich, was ist mein Normal? Was ist dein Normal? Was ist dein Normal in Bezug auf Gott, in Bezug auf Liebe, auf die Beziehung, die du führst, auf die Verbindung zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu deinen Nachbarn, zu deinem Beruf, Hier kannst du alles hinterfragen. Was ist dein Normal? Was akzeptierst du, ohne überhaupt darüber nachzudenken? Was sind die Routinen, die du jeden Tag vollziehst? Bringen die dich näher zu Gott, diese Routinen? Oder vielleicht nicht? Ich stelle mir dieses Normal vor, wie so, vorhin haben wir schon was von Scheuklappen gehört. Ich stelle mir mein Normal so vor wie ein Raum, der in alle Richtungen begrenzt ist. Also egal, wohin ich schaue, ich sehe immer eine Wand. Das ist so, und wenn ich mich in diesem Raum bewege, dann ist das meine Zone von meinem Normal, von dem, was ich heute akzeptiere. Und ich möchte euch einladen, mal diese Wände einzureißen. Einfach mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich eigentlich weitergehe als dieses Normal. Was passiert in meiner Beziehung zu Gott? Was passiert in der Beziehung zu anderen Menschen, zu meinen Kindern, zur Familie, in der Gemeinde? Völlig egal. Vielleicht ist da noch mehr. Vielleicht findest du dort ein neues Hobby. Vielleicht findest du dort eine neue Bestimmung. Vielleicht findest du dort einen Ort, an dem du wirken kannst. Vielleicht findest du dort Gott ganz anders und ganz neu. Wenn du niemals nachschaust, wenn du es nie hinterfragst, dann wirst du es nie wissen. Wie sagt man so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht hinterfragst du deinen Normal mal. Ich möchte dich einladen, dass du deine Standpunkte in deinem Leben liebevoll nach Gottes Vorbild hinterfragst. Und vielleicht machst du Erfahrungen, die du dann hier teilen kannst, mit denen du wieder anderen Menschen eine Inspiration sein kannst, die dann deinem Nächsten, deinem Nachbarn helfen, in seinem Leben besser zurechtzukommen. Denn letztendlich ist es doch der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Weil wir eben nicht alleine als Einzelkämpfer durch diese Welt gehen wollen, sondern weil wir gemeinsam zusammen mit der Kraft als Gruppe wirken wollen. Weil wir uns brauchen. Weil wir manchmal an Situationen kommen, wo wir einfach alleine nicht weiterkommen. Weißt du, wir haben in der Bibel so viele Zusagen, dass wir wunderbar geschaffen sind. Zum Beispiel in Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollen, als es noch keinen von ihnen gab. Du bist wunderbar geschaffen. Gott hat dich so geformt, genauso wie er dich hier in dieser Welt braucht. Es hat genau seinen Grund, warum du so bist, wie du bist. Mit den Stärken, die du hast. Mit den Möglichkeiten, die du hast. Du weißt ganz genau, was dir leicht fällt, was dir schwer fällt. So wie du bist, bist du für Gott hier genau richtig an dieser Stelle. Was es aber braucht von dir, ist, dass du deine Gaben, deine Fähigkeiten, dass du dich ihm hingibst, damit er an dir und mit dir hier wirken kann. Fragen, die uns weiterführen über das Normal hinaus. Entschuldigt. ist das eigentlich meins? Kommt diese Art zu denken, kommt dieser Gedanke, den du hast, diese Einstellung zu Dingen, kommt er eigentlich von dir, weil Gott ihn in dir angelegt hat, oder hast du ihn übernommen? Wurde er dir vielleicht sogar in einer gewissen Weise aufgezwungen? Ist das eigentlich meins? Eine tolle Frage, um den eigenen Standpunkt in Dingen zu hinterfragen. Denn wir Menschen neigen dazu, durch Gruppen beeinflusst zu werden. Und die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind vielleicht gar nicht deine. Vielleicht denkst du über gewisse Dinge nur negativ, weil du von anderen Menschen das gehört hast. Also zum Beispiel, ich erzähle euch etwas von mir. Als ich jugendlich war, so 16, 17, haben wir so Aktionen gemacht und sind von Haus zu Haus gegangen. Also wir haben noch ganz so traditionell an Haustüren geklopft und haben versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, natürlich über Jesus. Und es war für mich, ich sag's euch, ein Grauen. Allein dieser Gedanke, dass wir jetzt wieder losziehen, von Haus zu Haus klopfen und versuchen, die Menschen in die Gemeinde einzuladen oder über Jesus, es gab verschiedene Anlässe. Manchmal mussten wir nur Flyer verteilen, das war noch, ne, war noch relativ einfach, Menschen zu einem Weihnachtskonzert einzuladen oder sowas. Aber wisst ihr, eines Tages bin ich losgezogen mit zwei anderen Jugendlichen und wir haben so tolle Gespräche geführt. Uns haben Menschen die Tür aufgemacht, die fast schon darauf gewartet haben, dass jemand klopft. Das hat meinen Blickwinkel auf dieses von Haus zu Haus gehen geändert. Denn ich habe Erfahrungen machen dürfen, eigene Erfahrungen, die mir gezeigt haben, hey, natürlich gibt es diese eine Seite, dass es leider schwierig sein kann und dass du oft ein Nein hörst, aber es gibt eben auch diese andere Seite. Es gibt eben diese Erfahrungen. Bloß wenn ich nicht losgehe, dann kann ich diese Erfahrung nicht machen. Ist es eigentlich meins? Eine nächste Frage. Ist es gut für mich? Ist dieses Gespräch, der Kontakt zu diesen Menschen, dieses Essen, dieses Trinken, dieser Gedanke, dieses Hobby, ist es gut für dich? Bringt es dich weiter näher zu deinen Zielen, zu Gott oder nicht? Das kannst du im Grunde bei allem hinterfragen. Die vierte Frage, eine Frage, die mich in meiner Jugend stark begleitet hat. Damals gab es so Armbänder. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es die heute noch gibt. Was würde Jesus tun? Und da steht noch ein zweites J. Denn es gibt, zumindest so geht es mir, es gibt Situationen im Leben, da fällt mir kein richtiges Beispiel von Jesus ein. Da weiß ich nicht weiter. Das war oft in der Schule so. Oder ja, in Erfahrungen, in zwischenmenschlichen Erfahrungen. Und dieses zweite J habe ich mit James Bond eingesetzt. Also, wenn mir von Jesus nichts einfällt, dann kann ich mich fragen, was würde James Bond tun. Ist aber jetzt eine persönliche Sache. Da findest du vielleicht, es war zumindest ein Vorbild meiner Jugend. Vielleicht findest du da etwas anderes für dich, eine andere Person oder eine fiktive Person. Vielleicht findest du dort auch eine Person aus der Bibel. Aber zu hinterfragen, was würde jetzt Jesus in meiner Situation tun, ist nie falsch. Du merkst schon, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, in deinem Leben nimmt Einfluss auf die Qualität der Antworten, die du bekommst. Wenn du dir solche Fragen stellst, wenn du, und ja, ich gebe zu, es ist nicht leicht, sich selbst solche Fragen zu stellen. Denn sie führen dich an Orte, an denen es für dich unbequem ist. Wo es weh tut. Diese Fragen führen dich dorthin, wo für dich noch Dinge unerledigt sind. Aber diese Fragen haben die Kraft, dich Erfahrungen machen zu lassen, die dich so fest im Glauben stehen lassen. Stell dir nur vor, wenn du regelmäßig Erfahrungen machst mit deinem Gott, wie er dich durch den Tag bringt, wie er dir hilft, die Probleme, deine Probleme in deinem Leben anzugehen, wie er dir hilft, vielleicht dein Wesen zu verändern, dann zweifelst du nicht. Dann stehst du fest und nah an ihm. Ich möchte euch noch eine letzte Technik mit auf den Weg geben, die auch mit Fragen zu tun hat. Und zwar ist es eine Technik, wie du auf jede Frage eine Antwort bekommst. Wenn du also ein gewisses Ziel verfolgst und gar nicht weißt, okay, wie fange ich jetzt an? Was ist der erste Schritt? Wie kann ich diesen ersten von 100 gehen, wie ich vorhin sagte? Dieses 1% erstmal ändern. Aber ich weiß gar nicht, wo. Dann schau dir mal das Gegenteil an. Also als Beispiel, wie führe ich eine glückliche und erfüllte Beziehung? So, wenn ich jetzt keine Idee habe, wo ich anfange, dann drehe ich die Frage erstmal ins Gegenteil um. Wie schaffe ich es, eine unglückliche Beziehung zu führen? Und dann suche ich für diese Frage Beweise oder Tipps oder nennen wir es einfach Strichpunkte. Eine schlechte Beziehung. Ich rede wenig mit meinem Partner. Ich interessiere mich nicht für den anderen. Ich versuche, meinen Partner zu verändern. Ich mache viele Vorwürfe. Ich sage ja, obwohl ich nein meine. Zeige mich nicht verletzlich und lass mich nicht ganz ein. 7 Punkte. Wenn du die alle durchführst, wirst du eine schlechte Beziehung führen, das verspreche ich dir. Und was du dann machst, du schreibst zu jedem Punkt wieder das Gegenteil. Das heißt, aus ich rede wenig mit meinem Partner, wird ich rede möglichst viel mit meinem Partner. Aus ich interessiere mich nicht für den anderen, wird ich interessiere mich für den anderen. Ich versuche meinen Partner zu verändern, wird zu ich akzeptiere meinen Partner, wie er ist. Aus ich mache viele Vorwürfe, wird ich gehe die eigenen Themen in meinem Leben an. Aus ich sage ja, obwohl ich nein meine, wird ich bin authentisch und ehrlich. Aus ich zeige mich nicht verletzlich, wird ich zeige mich verletzlich und bin offen, verletzt zu werden. Und aus ich lasse mich nicht ganz ein, wird ich lasse mich voll und ganz ein. Ich gebe mich ganz hin. Und plötzlich hast du auf die Frage, wie kann ich eine gute oder bessere Beziehung führen, 7 mögliche Antworten. Und ich lade euch wirklich ein, wenn es Fragen gibt in eurem Leben, und auch wenn ihr nicht wisst, wie soll es weitergehen, probiert es aus. Stellt die Gegenfrage, sucht Beweise für die Gegenfrage und dreht es um. Und vielleicht sind dann Ansatzpunkte dabei, die dir helfen, loszugehen. Die Einladung also heute für dich. Ganz konkret. 2024. Ein neues Jahr. Und neu die Chance für dich, einfach einen Unterschied zu machen. Die Dinge, die du dir vorgenommen hast, die Dinge, die unerledigt sind, schau sie dir an, suche dir Fragen, die dich selbst überprüfen. Schreib sie dir auf und stell dir diese Fragen regelmäßig. Vielleicht einmal im Quartal, vielleicht einmal im Monat, vielleicht, wenn du Andacht machst. Schau dir diese Fragen an und schau, ob du noch auf diesem Weg bist. Denn diese Fragen werden dir helfen und werden dich im Zweifel korrigieren und daran erinnern, was du dir am 6. Januar oder im Laufe dieser Woche vorgenommen hast. Ich möchte schließen mit einem Bibeltext aus Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Das wünsche ich dir generell, aber besonders jetzt für dieses Jahr. Lass dich führen von Jesus und schau, wo du dann nächstes Jahr, am 6. Januar 2025. Schau, wo du dann stehst. Amen.